Wir haben 2010 so eine geile Weltmeisterschaft gespielt aus deutscher Sicht. Wir haben die Engländer weggefiedelt, die Argentinier 4-0, brutal. Du musst Geschichten haben, du musst das Spiel atmen, fühlen. Ja, das ist entscheidend. Dieses Halbfinale Deutschland gegen England in Wembley ist eines der größten Fußballspiele aller Zeiten gewesen. Für mich war das das Spiel des Lebens. Da ging es dann schon ab, muss man wirklich sagen. Die nutzten diese Dienstreisen für frivole Momente. Und dann hat er so ein Bündel Geldscheine aus seinem Sakko genommen und hat mir das Geld hinterhergeworfen und hat gesagt, nehmen Sie es, Sie haben es verdient, Sie haben es begriffen. Habe ich die aufgelesen, die Hunderte, und bin nach Hause gegangen. Der Fußball kann Welten einreißen. Und das ist ja, der Fußball kann Menschen zusammenführen. My Lothar is over the ocean, my Lothar is over the sea, bring back my Lothar to me.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Dive. Unser heutiger Gast ist Fußballkommentatorenlegende Olli Forster. Olli hat tausende Fußballspiele kommentiert und auf seinen Reisen mit der Nationalmannschaft die wildesten Geschichten erlebt. Er nimmt uns zurück in eine Zeit, in der er den Bundestrainer auf Kurzwahl hatte, Spieler und Journalisten auch mal zusammen einen Heben gegangen sind und er heimliche Hoteltreffen mit Franz Beckenbauer hatte. Olli, der sprüht nur so vor Energie. Er liebt das, was er tut, und es ist ein bisschen eine wildere Folge geworden, aber eine, die jedes Fußballromantikerherz zum Schmelzen bringen wird. Und Freunde, ihr kennt das Spiel, lasst gerne jetzt schon mal ein Like und ein Abo da. Für euch ist es kostenlos, uns hilft das wahnsinnig bei unserer Arbeit weiter. Vielen, vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Oliver Forster. Kommentieren ist eine krasse Kunst. Ich feiere das so abnormal, was du da machst. Und deswegen habe ich mir für heute ein bisschen einen anderen Einstieg überlegt, als wir den sonst so haben. Weil ich will auch, dass die Menschen, die uns jetzt zuhören, dass die checken, was das für eine Kunst ist. Und deswegen lasse ich dich gerade ganz bewusst noch nicht zu Wort kommen. Pass auf, ich habe hier drei Dartspfeile.
Ich ahne schon was.
Ich habe hier drei Dartspfeile. Wir haben in unserem Studio haben wir eine Dartscheibe aufgebaut. Und ich bitte dich jetzt einfach mal, du weißt von nichts. Du weißt, kannst du bestätigen, ne? Du weißt von gar nichts.
Vor allem werfe ich die Pfeile immer daneben, wenn ich jetzt werfen sollte.
Stell dir mal vor, Darts-WM-Finale, Ali Pally bebt und du kommentierst jetzt einfach mal, damit die Menschen checken, wie krass diese Kunstform des Kommentierens ist. Einfach nur, was ich mache. Und bitte, Olli.
Und dann wirft er hier, der Petianu, aber den Namen habe ich gelernt, großartig. Der rumänische Superstar trifft oben, Petianu auf die 18. Und der andere wirft jetzt auch nochmal, großartig hier, die 20. Ja. Petianu wirft und Petianu trifft. Du musst aber den Roten treffen, in der Mitte, oder? Oder irgendwie im Kreis. Das ist ja die Nummer. Ich bin nie ein Darts-Kommentator. Ich könnte eher so beim Elfmeterschießen. Jetzt tritt er an, jetzt wirft er. Jetzt, was weiß ich, keine Ahnung.
Aber genau deswegen feiere ich das so, weil ich wusste, also wir können jetzt hier kein Fußballfeld reinziehen, aber es ist sofort der Schalter drin und das hat man sofort gemerkt. Also ich glaube, alle, die uns zuhören, haben jetzt auch gecheckt, so, okay, da ist jemand vom Fach. Ich glaube, du machst jetzt, wie lange schon, über 35 Jahre?
Lange. Beruflich seit 1989. Crazy. Einen Tag nach dem Abitur habe ich angefangen.
Crazy. Ja. Lass uns mal da anfangen. Was macht für dich einen guten Kommentar aus?
Ja, Leidenschaft, Emotionen, Voice, ganz wichtig, ganz wichtig, entscheidend. Für mich Voice, das ist ja der Auftritt. Die Leute hören uns. Ja, die müssen ja irgendwie sich irgendwas vorstellen. Ja. Ja. Also beliebige Stimmchen oder Stimmen funktionieren auch nicht auf Dauer. Das wird man immer wieder sehen. Ne? Also wenn man mit Leuten aufgewachsen ist, mit denen man dann auch zusammengearbeitet hat, beispielsweise zum Start der Konferenzen. Aber ich hatte mit dabei im Jahr 2000 die Konferenz mitbegründet. Und wenn dann ein Tom Bayer neben dir sitzt mit seiner Voice, ein Hansi Küpper und so weiter, dann weißt du, was Voices sind. Und Forster dazu, dann sind das schon drei Voices. Und dann klingt das. Dann wird das wie so ein Orchester. Dann klingt das. Dann hat das. Dann einfach nur, ja, dann hat das. Ja? Was es braucht.
Du bist der perfekte Podcast-Gast. Ich klebe dir an den Lippen und deiner Voice. Aber ey, da muss ich kurz fragen, weil es gibt ja so bei großen Kommentatoren, so manche haben ja diese sagenumwogenen Laster. Man sagt ja so, Bellaretti hat eine Flasche Whisky in der Thermoskanne nach Katar mitgenommen. Ich glaube, Wolf Fuß raucht auch jetzt noch heimlich unterm Tisch beim Kommentieren. Hast du sowas auch?
Nee, ich habe ja mit dem Rauchen aufgehört, 2010. Whisky habe ich nie gelossen, obwohl das so klingt, ne, bei mir. Ich glaube, es kommt vom Rauchen, die Stimme. Wobei, die war auch schon davor und danach, die hat sich auch nicht verändert, großartig. Nee, ich habe eigentlich kein Laster. Also während dem Kommentieren, also ich bin sehr fitnessaffin. Also bevor ich zum Beispiel losstarte, dann laufe ich immer irgendwie da auf, wenn ich im Stadion bin, auf meinem Kommentatorenplatz da auf und ab, mache irgendwelche Sprünge, mache Kniebeugen und so weiter, okay, hau die Arme auseinander, um mich da irgendwie zu pushen. Das ist mir wichtig. Ist wie so, ich habe mir das mal abgeguckt von Campino, von den Toten Hosen, ne? Bevor der auf die Bühne geht, das ist ein Schauspiel, ne? Er dehnt sich, das ist ja so ein Hühne, ne? Und so weiter. Und das fand ich geil, mache ich auch jetzt, ne? Also wie Campino sozusagen da. Ja, hat ja auch was, ist ja wie singen, mhm, ja, das kommentieren, ja, ist ja, hat ja so eine Verwandtschaft.
Wenn wir mal in diesem Bild bleiben, Kommentatoren, finde ich, haben auch immer einen gewissen Rhythmus. Und in diesem Rhythmus, das finde ich ganz spannend, weil bei den ganz Großen merkst du so, die schaffen es, ein Spiel leben zu lassen, ohne die ganze Zeit zu quatschen. Also angenommen, zum Beispiel, es fällt ein spektakuläres Tor, dann labern die da nicht die ganze Zeit gleich drauf, sondern die lassen das so, wie soll man sagen, so atmen.
Du kannst es atmen lassen, du kannst auch mitfliegen mit diesem Tor. Das ist, was für mich wichtig ist. Also ich möchte es nicht immer gleich machen. Und ich mache es auch aus dem Gefühl heraus, auch immer neu, immer anders. Man kann es so machen, man kann die Crowd stehen lassen, man kann den Jubelnden da im Bild stehen lassen, man kann es aber auch voll quatschen, wenn man es total geil findet oder keine Ahnung, einem irgendwas einfällt in diesem Moment, ja, dann quatscht man die Nummer voll.
Wie schwer ist es, das Ganze leicht klingen zu lassen? Weil ich finde, es klingt auch gerade bei dir und bei anderen Kollegen immer so wahnsinnig leicht und als würde man einfach mit einem Kumpel irgendwie da
sitzen.
Das
ist auch so. Das klingt leicht, weil es leicht ist. Es ist meine Berufung, es ist mein Leben, es ist meine Liebe.
Das spürt man richtig bei dir, finde ich.
Und deswegen hat das eine Leichtigkeit. Und wenn das Umfeld, und das ist in vielen Fällen gegeben, dass das Umfeld cool ist, dass die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, die mich beschäftigen und so weiter, cool sind, dann bleibt das auch leicht. Es ist selten, dass es nicht leicht ist. Das liegt aber dann nicht am Event oder sowas, das liegt eher am Umfeld, also für den Laden, für den man dann arbeitet und so weiter. Da gibt es Unterschiede.
Erzähl mir mal, ich glaube, wenn man jetzt intuitiv rangehen würde und sich, also aus der Perspektive von jemandem, der nicht kommentiert, wie man sich auf sowas vorbereitet, weil ich glaube, viele Menschen würden erstmal automatisch drauf gehen auf das System und man guckt, wo ist die abkippende 9 oder die Doppel-6 oder sonst was.
Interessiert mich ein Scheiß.
Oder? Das glaube ich nämlich auch.
Und das interessiert auch keinen Zuschauer.
Es geht um die Geschichten, oder?
Das ist komplett überschätzt und das ist auch komplett die falsche Herangehensweise. Es ist grauenhaft, wenn Kommentatoren versuchen, die irgendwie, was weiß ich, Kreisliga B spielen und die sich dann aufspielen als Trainer und irgendwie über diese abkippenden, was weiß ich, was für. Ja, ja. Es interessiert auch keinen Trainer mehr. Die lachen darüber mittlerweile. Ne? Die Taktik ist ja, die Leute sind taktisch so geschult, die Fußballer, dass sie alles spielen können. Ist auch scheißegal, ob einer im Dreieraufbau, Viereraufbau. Es ist so wurscht. Und vor allem, du konsumierst heute Fußball ja auch ein Stück weit anders. Also nicht immer auf dem großen Screen, nicht immer auf dem großen Fernseher, sondern schaust viel über dein Mobile oder mit irgendwelchen anderen Gerätschaften bist unterwegs, schaust auch oft nur Ausschnitte. Und dann sage ich immer, wenn einer auf dem iPhone irgendwas gucken soll, wie soll denn der bitte sehen, wie das tankt? Der ist ja Gott froh, wenn er den Ball sieht, ja, der mit dem Netz zappelt oder so irgendwas. Du musst Geschichten haben, du musst das Spiel atmen, fühlen, ja, das ist entscheidend, ja. Und du musst zu den Jungs was erzählen können, die da unterwegs sind. Taktik ist komplett überschätzt und für mich auch ein, ja, fast so ein Offenbarungseid von Redaktionen, die darauf setzen, weil die sich nicht intensiv mit der Thematik beschäftigen. Und das ist dann grauenhaft, wenn da so irgendwie durch die Stadien geschaltet wird und dann steht einer und erzählt mir irgendwas und die spielen heute so und so mit der abkippenden so und so. Das heißt, und vor allem, man realisiert das ja gar nicht als Zuschauer. Man hat ja kein Bild, also man hat ja keine Taktiktafel oder sowas dazu. Das ist Geschwafel. Und das ist für meine Begriffe komplett überholt und eben auch ein Zeichen von schlechter und nicht tatsächlich intensiver Vorbereitung oder Beschäftigung mit dem Thema einer Redaktion.
Ich liebe diese Energy, die du in diesen Raum reinbringst. Man spürt so sehr, wie sehr du das lebst. Lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Lass uns mal zu deinen Ursprüngen zurückgehen. Du hast ja wie ganz, ganz viele in unserer Branche, wie ich auch, beim Radio ursprünglich angefangen. Und bei mir war das so, ich habe, glaube ich, 2020 angefangen und bin dann so bis 2023, 2024 da gewesen. Und da waren so diese alten Haudegen, die eben diese Hochzeiten, diese Goldgräberstimmung des Privatradios und so mitgenommen haben. Und meinen immer, Lenny, da hättest du dabei gewesen sein müssen. Da waren wir bis um 5 Uhr morgens saufen.
Genau.
Und dann sind wir um 6 in die Morningshow gestolpert.
Genau.
Nimm mich mal bitte dahin mit.
Genau. Ja, es war genau so. Es war völlig verrückt. Ich wollte immer Radio machen, weil damals war so der... der Radio-DJ war eigentlich der viel größere Star. Ne? Mhm. Und deswegen, ich habe angefangen Praktikum in der Musikredaktion bei Bürgerradio Stuttgart. Das war der erste private Radiosender, den es da gab. Glücklicherweise habe ich sehr lange gebraucht mit meinem Abitur, nämlich 2 Jahre länger. Und das ging genau, es ging sich genau aus. Es war perfekt. Also bin ich direkt nach dem Abi oder vor dem Abi schon immer dahin gerannt, in Stuttgart, in der Heusteigstraße war das, und habe die so lange genervt, bis die zu mir gesagt haben, okay, Foster, kannst du das machen. So, da habe ich am zweiten Tag, als ich angefangen habe, die Bee Gees getroffen. Das war schon mal großartig. What? Ein Riesenspaß damals. Krass. Haben sie alle noch gelebt, waren da, haben da ein Interview gegeben. Und dann kam eins zum anderen. Irgendeiner erkannte so ein bisschen mein Talent. Dann rief ein weiterer an, der beim nächsten Privatsender, der seine Pforten öffnete in Stuttgart, das war dann Stadtradio 107,7. Mhm. Die sagten dann, der Foster kann was, wir holen den jetzt mal. Und da war auch schon so eine gewisse Sportaffinität auf deren Seite vorhanden. Habe aber dann vor allem moderiert, erstmal ganz normale Sendungen und so weiter. Und dann gab es den Tag, als eine Kollegin ausfiel. Und dann wurde ich dahin beordert, Herr Foster, mach das mal. Und habe dann meine Reportagen gemacht. Und als ich wieder zurückkam in den Sender, damals gab es noch keine Mobiles, deswegen musste man warten, bis man zurück ist, hat mich der damalige Redaktionsleiter in Empfang genommen und hat zu mir gesagt, Oliver, du machst nie wieder was anderes. Du bist ein absolutes Jahrhunderttalent. Jahrhunderttalent, wow. Hat er gesagt. Na, da war ich gerade mal 21, war ich schon das Jahrhunderttalent in Anführungszeichen. Krass. Das war der Startschuss, das war unglaublich. Aber das mit dem Feiern fällt mir ein. So. Da sind wir auch. In der Tat, das war Piratensender Powerplay. Das war tatsächlich so. Wir sind auch mal aus dem Perkins Park in Stuttgart dann gekommen, so eine Gruppe von Redakteuren, Moderatoren, Reportern und so weiter. Und dann waren auch die zwei, die Nachtsendung moderierten, relativ angeschickert in diesem. Und dann die Lady, ich sage jetzt nicht den Namen, die saß also so auf den Oberschenkeln des Moderators, ne, und hat dann gesäuselt und so weiter. Ich sag dann auch nicht, was sie wirklich gesagt hat. Das war schon höchst schwülstig und so weiter. Aber das waren Dinge, die man da erlebt hat. Die waren einfach sensationell. Und noch ein letztes zu dieser Zeit, weil das sehr geil ist.
Aber die saß da während der Sendung?
Während der Sendung, ja.
Während der moderiert, ja. Ja, das waren nicht die Zeiten, bei denen ich beim Radio war, auf jeden Fall.
Ging alles. Ne? Und ein letztes zu dieser Zeit, wir hatten einen ganz verrückten Gesellschafter, der hieß Glass, Siegfried Glass. Und das war so ein Verrückter. Das war so ein Verrückter mit so einer Brille, ein bisschen Glatze und so weiter. Und dann war ich wieder bei dem im Büro und habe mir gesagt, die müssen uns atmen hören. Und wenn sie reden, dann hört ganz Stuttgart zu und so weiter. Oh. Und dann hat er so ein Bündel Geldscheine aus seinem Sakko genommen und hat mir das Geld hinterhergeworfen und hat gesagt, nehmen Sie es, Sie haben es verdient, Sie haben es begriffen. Habe ich die aufgelesen, die Hunderter, und bin nach Hause gegangen. Sensationell. Das war Privatfunk, das war wie das halt so war. Es war geil. Es war großartig.
Ich glaube dir, dass es geil war. Das waren aber definitiv andere Zeiten, als ich sie erlebt habe.
Das war in der Tat, Piratensender Powerplay, wie das irgendwie so im Film mit Thomas Gottschalk irgendwann mal hieß.
Du bist dann aufgrund deiner Erfolge da nach Frankfurt gegangen, ne, zur FFH.
Ja, hatte ich Glück. Ich habe in der Zeit, das war dann 1992, gab es ein ganz enges Meisterschaftsrennen in der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart. Mhm. Und FFH, die haben mich immer eingekauft als Reporter, der dann die Spiele des VfB Stuttgart übertragen hat quasi für die. Mhm. Also die habe ich dann auch für den hessischen Markt das kommentiert, aus Stuttgart, Neckarstadion und so weiter und eben Auswärtsspiele des VfB. Und das hat ihnen so gut gefallen und der dortige Sportchef hat aufgehört oder musste aufhören, ich weiß es gar nicht mehr, wie auch immer. Und da bin ich dahin, da war ich dann gerade mal 24.
Krass.
Und dann hat man mich zum jüngsten Sportchef aller Zeiten gemacht. Und da habe ich den Laden umgekrempelt vom ersten Tag an und wir haben die Öffentlich-Rechtlichen, vor allem im Sportbereich, also den hessischen Rundfunk damals, so dermaßen fertig gemacht. Also so dermaßen in die Schranken verwiesen. Und da war ich dann schon eine sehr große Nummer mit diesem Marktanteil dieses Senders. Ich habe immer, FFH war wie jeden Tag Tatort. Ja? Also so, so musst du es vorstellen von der Wucht. Ne? Das haben unglaublich viele Leute gehört.
1994 war ja dann die WM in den USA. Und du warst dann total, was warst du, 26 sowas?
26.
Und dann haben sie dich ja darüber geschickt, oder? Ja. Du warst da dabei als 26-jähriger Typ, Mitte der 90er, ein Monat in den USA. Stell ich mir ziemlich geil vor.
Das war großartig.
Erzähl.
Es war großartig. Ja, USA war großartig. Wir hatten nur ein Problem, das Berti, der Berti Vogt. Ja. Ne? Also er hat eigentlich hat er immer einen Hang zu guten Reisen. Aber bei den Turnieren ist er immer ein bisschen durchgedreht. Und wir haben immer weit außerhalb gewohnt. Mhm. Also in Chicago, da war das Base-Quartier der deutschen Mannschaft. Wir waren in Oak Brook, das hört sich schon so an. Ne?
Okay.
Out in the middle of nowhere, in irgendeinem Pressezentrum. Das heißt, du musstest immer eine Stunde irgendwie da reinfahren mit deinem geliehenen Auto, um nach Chicago zu kommen. Später in New York waren wir noch weiter. Das war unglaublich, das war der Viertelfinale. Unglaublich, sind wir gelandet in Newark. Und alle haben sich schon gefreut, wir kommen irgendwie... Keine Ahnung, Marriott Hotel hieß es. Es war wirklich auch ein Marriott Hotel. Aber es war im Wald, in New Jersey. Countryside, out in the middle of nowhere. Da ging gar nichts. Ja? Also Berti hat uns da also wirklich keinen großen Dienst erwiesen. Auf den Länderspielreisen hat er es immer anders gemacht. Da haben wir immer in ganz hübschen Spots gewohnt. Aber bei dieser WM haben wir echt außerhalb gewohnt. Aber das war schon geil, da dabei zu sein. In Chicago, Dallas haben wir gespielt. Und dann hat man viele Leute kennengelernt. Das erste Mal Udo Lattek damals, der bei uns im Hotel lebte, Kalli war in unserer Nähe und so weiter. USA war schon toll. Ne? Und wir hatten halt diese Nähe, aber diese ganz normale Nähe. Also deswegen hast du immer diese Nähe, Distanz gehabt zu Klinsmann und so, all diese großen Stars.
Das lief doch nicht über 8 Pressesprecher damals und so, oder?
Nein, aber jeden Tag mit denen gesprochen. Ja?
Ja, krass.
Aber da fiel auch keinem ein, irgendwie ein Selfie zu machen oder ein Autogramm zu holen oder sowas, was ja heute leider gang und gäbe ist. Damals war wirklich diese Verbindung Journalisten und Spieler nicht so extrem. Wir hatten eine wunderschöne kritische Distanz dazu, weil du musst denen ja auch auf die Fresse hauen. Ja, du kannst ja nicht nur salbungsvoll über die berichten, wenn die irgendwie Müll daher spielen, dann musst du es halt auch sagen können.
Wie war da so die Stimmung? Weil ich stelle mir das auch wahnsinnig gelöst vor irgendwie.
Ja, insgesamt ist das immer gelöst ist das falsche Wort. Du musst schon, also weil du als Radiomann damals musstest du schon unglaublich viel arbeiten. Deswegen warst du eigentlich nie gelöst, weil du den ganzen Tag gearbeitet hast, weil du ständig irgendwelche Aufsager produziert hast, Beiträge gemacht hast und so weiter und so fort. Insgesamt aber war das natürlich eine gechillte Geschichte bei den Turnieren insgesamt. Das war nicht nur in Amerika, sondern später in England, Frankreich und so weiter, war das immer der Fall. Das waren geile Events, geile Veranstaltungen. Und man lernte so als relativ junger Typ, lernte man so nach und nach, wie das alles so abgeht in der Fußballbranche. Mit den ganzen Frauen und so weiter, ne, die da eine Rolle spielten, nicht nur bei den Profis, sondern auch bei den älteren Journalistenkollegen und so weiter. Ja, ja.
Dieses Fass hast du jetzt aufgemacht.
Ja, aber der war einfach so. Ne? War ein sehr großer Chefredakteur einer sehr großen Zeitung damals und der hatte das große Pech, dass er immer zugegen war mit irgendwelchen Damen und der verlor dann dabei, ich glaube, 2 oder 3 Mal hintereinander sein Sakko. Ja? Und daraus wurde eine große Geschichte gemacht, weil der hat immer so silberfarbene Sakkos angehabt. Man nannte das Silberdistel und dann war die große Suche nach der Silberdistel und so weiter, war das große Thema unter den Journalisten. Das habe ich so ein bisschen gelernt. Da ging es dann schon ab, muss man wirklich sagen. Also nicht nur bei den Profis, auch so in meinem Journalistenlager, bei den älteren Herren und so weiter, die nutzten diese Dienstreisen für frivole Momente.
Das glaube ich dir. Lass uns vom Frivol nochmal ein bisschen zum zeitgeschichtlichen zurückkommen, weil ich habe mir überlegt, so das muss ja krass gewesen sein, weil es war ja eigentlich so die erste richtige WM nach der Wiedervereinigung. So, das, also ich meine, 90 war noch nicht, also da gab's, da hat ja dann auch noch die DDR mitgespielt und da waren noch unter der Flagge von Jugoslawien und der Sowjetunion die Teams und so weiter. Hat man das irgendwie gemerkt oder war das schon zu lange her?
Ich glaube, es war schon zu lange her. Es war schon Normalität. Ich erinnere mich an das erste Spiel nach der Wiedervereinigung, das erste Länderspiel, das mit Spielern aus der damaligen DDR, die damals dann schon die ehemalige DDR war, also das war im Dezember 1990 in Stuttgart, Thom hat dann gespielt, ich glaube Kirsten Sammer, glaube ich auf jeden Fall.
Ja, ja.
Das war so der erste Moment, wo die zum ersten Mal das westdeutsche Trikot angezogen haben. Dann waren wir waren ja eigentlich schon 5 Jahre weiter, 89 ist die Mauer gefallen, wir waren eigentlich schon 5 Jahre weiter, Wir waren genauso wenig wiedervereinigt, wie wir heute wiedervereinigt sind. Ne? Das war ein Riesenproblem, aber das erkannte man damals noch gar nicht so. Heute weiß man sehr viel darüber. Ich habe mich sehr damit beschäftigt, mit dieser Thematik, und bin auch der Meinung, dass die Leute, die aus dem und viele Probleme, die wir politisch haben und so weiter, kannst du auch am Fußball und an der Entwicklung des Fußballs und so weiter aufhängen. Wir haben die letztendlich wieder vereinnahmt, nie mitgenommen. Wir haben diese ganzen Traditionsvereine ausbluten lassen, nicht geholfen. Was sind da für sensationelle Läden? Carl Zeiss Jena, Magdeburg, Dynamo Dresden, Hansa Rostock. Manche haben es für einen Moment geschafft und sind dann trotzdem wieder, weil sie monetär einfach nicht mithalten konnten, weil sie auch das Know-how nicht hatten und so weiter, dann verschwunden, was ich sehr, sehr tragisch fand. Ich finde es bis heute tragisch, dass so wenig Ostclubs eine wirklich große, gute Rolle spielen. Und da hat der Deutsche Fußballbund extrem, versagt ist das falsche Wort, aber er hat keine richtigen Schritte unternommen. Man hat einmal eine 20er-Liga gehabt für ein Jahr, eine Saison, hat nicht ausgereicht, um das alles aufzufangen. Es ist viel zu wenig passiert, um das zusammenzuführen. Und ich behaupte mal, hätten wir da einen besseren Move gemacht, hätten wir auch politisch heute, weil das so wichtig ist. Ja, weil das so wichtig ist. Es geht bis heute weiter mit dieser Regionalliga-Geschichte, dass die nicht aufsteigen können, dass sie ständig mit ihrer Nordostliga gegen irgendwelche anderen Hanswürste da spielen müssen, um dann in der Relegation aufzusteigen. Das ist unglaublich. Ich habe das in Jena zuletzt bei Doppelpass und Tour, habe ich das auf der Bühne thematisiert. Da sind die Leute aufgestanden und vor lauter Freude und haben mir applaudiert, was ich gesagt habe. Oh, das fühle ich auch so. Wir müssen den Osten mehr supporten. Nach wie vor, gerade im Fußball, weil die gehören dazu. Das sind geile Vereine, richtig geile Vereine.
Ich hätte mir irgendwie vorgestellt, einfach weil, auch wenn es schon 4-5 Jahre her war, also 4 Jahre mit der Wiedervereinigung, damals jetzt bei der WM in den USA, trotzdem, es war ja quasi zwei Blöcke, die völlig auseinandergebrochen sind, und die USA als so das idealisierte Land da überaupt, aber dann, das check ich, es war dann einfach, war dann wahrscheinlich einfach
Ich glaube, das war nicht so ein riesiges Thema zu dem Zeitpunkt.
Nee, mir ging es mehr ums Gefühl.
Also wir hatten zu Beginn, waren die Scorpions da, haben da gesungen bei
Wind
uns
of
im
Change.
Lager. Ja, war natürlich Wind of Change, haben sie gesungen. Wind of Change war immer ein Thema in der Zeit. Aber es war nicht mehr so greifbar. Man hat sich eher so ein bisschen über die Deutschen dann kaputt gelacht, weil der Franz ja 4 Jahre vorher gesagt hat, wir sind jetzt auf Jahre hinaus unschlagbar. Und wir waren halt nicht unschlagbar. Ne? Wir waren halt irgendwie eine sehr zerstrittene Mannschaft. Ja?
Ja. Wenn du damals Amis erzählt hast, wofür du da bist, haben die das damals gecheckt, weil wenn ich mir jetzt überlege, wir haben ja die ganzen Ausschnitte gesehen von der Club-WM, wo die gedacht haben, was ist ein Spiel mit Messi irgendwie in New York oder in Florida, als du denen gesagt hast und du wusstest, die ganze Welt ist Teil dessen, ne? Und dann hast du irgendwo in Chicago in einem Diner jemandem gesagt, ich bin hier für do you know football, do you know soccer?
So. Die wussten nichts davon, letzten Endes. Und das Krass. Lustige war damals immer, die haben bei jedem Spiel immer gejubelt, wenn der Torwart am Ball war. Ne? Weil der Torwart war der Quarterback für die, ne? Der letzte Mann. Das war schon strange. Und dann irgendwie habe ich einen Auftrag bekommen, weiß ich noch, hat man mir gesagt, ja Foster, geh mal irgendwo bei irgendeinem Spiel, es war glaube ich sogar ein Spiel von USA, gegen wie auch immer, geh mal in irgendein Diner und so weiter. Da bin ich da rumgelaufen in Chicago und hab die Leute gesucht, die dieses Fußballspiel gucken. Das gab es hier nicht. Das muss man einfach sagen. Ich bin dann am Ende in irgendeiner Hotelbar, ich glaube auch in so Marriott, bin ich da, und da war so ein paar zerkratzte, aber ich glaube, da war die Hälfte auch, was weiß ich woher. Ja. Das war immer so. Da waren die Erlebnisse immer nicht nur bei dieser WM. Ich war dann nochmal mit der Nationalmannschaft, glaube ich, 99 in Amerika. Wenn wir dann gegen Kolumbien oder sowas gespielt haben, dann waren die ganzen Kolumbianer da und so weiter. Das ja, aber diese US-People mit Fußball, ich glaube, ist jetzt etwas besser, aber ist nicht auf diesem Level, das wir kennen.
Jetzt haben wir ja wieder eine WM in den USA, die ansteht, und das sind ja noch ein paar Monate, bis es anfängt, aber schon vor ein paar Monaten haben schon diese, ich nenne es jetzt mal Störfeuer, links und rechts vom eigentlichen Turnier angefangen. Dieses, was macht ein Trump da mit seiner Politik, hier die ICE, die Einwanderungsbehörde, sollte man das boykottieren, sollte man das nicht machen? So diese ganzen Politiker, die da drumherum gesponnen werden, bevor eigentlich das Sportliche angefangen hat. Wurde 94, als du da warst, und da haben die USA teilweise auch schon super fragwürdige Dinge gemacht, so wie viele andere Staaten auf der Welt auch. So, wurde da Fußball und Politik noch so ein bisschen mehr getrennt als heute?
Ich glaube nicht. Ich erinnere mich, als Kind war 1980, waren die Olympischen Spiele in Moskau, und wir haben die ja boykottiert und haben den Sportlern quasi die Chance genommen, bei Olympia anzutreten. Und wenn man im Nachhinein so die weltpolitische Entwicklung, das ging um Afghanistan damals, wenn man das alles dann Revue passieren lässt, dann war das sowas für die Katz, diese Spiele zu boykottieren. 4 Jahre später hat dann der Osten die Spiele in Los Angeles boykottiert. Und ich glaube, 1994 war das dann weniger ein Thema. Wenn ich mich richtig erinnere, war Clinton zu der Zeit dann Präsident in den Vereinigten Staaten, also ein Anführungszeichen guter oder problemloser.
Kurz, sorry, wenn ich da einschalte, aber das heißt, es war früher einfach weniger Thema als heute, oder?
Jein. Also wie gesagt, in den 80er Jahren extrem, mit den Olympia-Boykotts von beiden Seiten, von der Ostseite, von der Westseite. Es war beim Fußball wohl seltener. 78, sagen sie beispielsweise, war die Weltmeisterschaft in Argentinien. Da sagen die deutschen Spieler, die dabei waren, das war für uns kein Thema. Da ging es um Militärjunta und so weiter. Ja, und das hat man dann im Prinzip so beiseite geschoben. Ich als Kind habe davon am Fernseher in Deutschland nichts mitbekommen. Ja? 94 in den Vereinigten Staaten war für uns Politik kein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat nicht stattgefunden.
Wie war das dann? Ich meine, 96 ging es ja dann weiter mit dem nächsten großen Turnier und während die englischen Fans dann quasi It's Coming Home gegrölt haben, haben sie die Deutschen im Halbfinale, war es glaube ich, einmal quasi im Elfmeterschießen beim Turnier daheim rausgehauen.
Ich habe es kommentiert.
Ich weiß, du hast es kommentiert, da kannst du nicht auf den Rängen sitzen und neutral bleiben, oder?
Nein, da konntest du eh nicht neutral bleiben. Das Turnier war, glaube ich, das bis heute geilste Turnier überhaupt.
Wirklich? Warum?
Weil es 16 Mannschaften war. Das war nicht verwässert. Es war von Anfang an Vollpower-Fußball. Unsere Typen haben sich zusammengerottet und haben gesagt, wir wollen. Das hast du gespürt vom ersten Moment an. Ne? Da war dann ein Klinsmann, ein Helmer, ein Köpke, ein Sammer. Die haben dann im Prinzip so eine Gemeinschaft gegründet, Gemeinschaft des Erfolgs. Ja, das war klar erkennbar, dass wir eine herausragende Rolle spielen werden. Wir haben von Anfang an in der Vorrunde super gespielt, eigentlich kaum einen Knick drin gehabt, war ein Spiel gegen Italien, was nicht so ideal lief. Ansonsten war das eigentlich alles relativ cool. Ja. Und dieses Halbfinale Deutschland gegen England in Wembley ist eines der größten Fußballspiele aller Zeiten gewesen. Ja, das waren 80.000, die 3 Stunden vorher im Stadion waren, gesungen haben, die Hymne gesungen haben, wie sie wahrscheinlich nie inbrünstiger gesungen wurde. Ja, unglaublich, das war 30 Jahre nach Wembley 66. Ja. Die gehen in Führung. Du denkst, die reisen das Stadion ab. Und in dem Moment habe ich gedacht, wir fahren jetzt morgen vom Heim. Das geht gar nichts. Ja. Und wir kommen dann zurück. Stefan Kunz macht das Tor, 16. Minute. Und dann ist das ein Drama in dieser Verlängerung. Pfosten hier, Latte da, Riesenchance dort und was weiß ich. Elfmeterschießen und wir gewinnen das. Das war so ein Erlebnis, dass du dann raus bist aus dem Stadion, was durchgeschwitzt, also wirklich fertig mit den Nerven auch als Reporter. Und du wusstest, eigentlich kann das ja nicht mehr getoppt werden. Weil wir haben ja dann nur, in Anführungszeichen, gegen Tschechien gespielt. Es war ja nicht, wir haben ja nicht gegen die Italiener im Finale gespielt oder gegen Spanien. Das größte Spiel war schon gespielt. Das größte Spiel war das Spiel Deutschland gegen England. Und dann waren wir im Finale, klar, da war die Queen da und war alles bereitet und toll und wie auch immer. Und Golden Goal, ja, war Golden Goal und wir sind durchgedreht und waren Europameister und das war eine rauschende Ballnacht dann noch im Hotel der Mannschaft und so weiter. Das waren schon coole Momente. Da war alles herausragend und das hatte eine Leichtigkeit dieses Turniers. Wir haben in Manchester gewohnt, in einem fantastischen Four Seasons Hotel mit allen Journalisten unter einem Dach. Und da gab es so eine Bardame, ich erinnere mich heute noch, die hieß Kitty, war so eine ältere, also damals älter, für mich war erst 26, keine Ahnung. Und diese Bar war, das war leider das große Problem, ich glaube bis 4 oder 5 Uhr offen. Also es war nicht so, dass die uns ins Bett geschickt haben, sondern wir mussten jeden Abend, mussten wir da bleiben natürlich. Ne? Und es war ja, Lothar Matthäus war nicht mit dabei bei diesem Turnier. Ja? Und es gab einen Journalisten, einen österreichischen Journalisten, der damals für die Bild in Deutschland gearbeitet hat, Wolfgang Ruiner. Plunzi genannt und der setzte sich dann, irgendwann wurde das zur Tradition, ans Klavier, der konnte so ein paar Takte Klavier spielen und dann hat er für uns gesungen, My Lothar is over the ocean, My Lothar is over the sea und alle Journalisten haben dann eingestimmt, Bring back My Lothar to me. Und das haben wir dann immer wieder, jeden Abend haben wir gesungen für Lothar Matthäus, Bring Back My Lothar to Me. Eine grandiose Veranstaltung von A bis Z, dieses Turnier in England, unvergessen, inklusive Linksverkehr immer auf der Autobahn, wo ich bis heute nicht weiß, weil wir dann ständig auch bei anderen Spielen waren, was weiß ich, in Liverpool, in Birmingham und so, wo ich bis heute nicht weiß, wie ich die Karre schramme frei da durch die Gegend gekurft habe.
Was mich an diesem Golden Goal noch ein bisschen interessieren würde, weil man merkt es auch jetzt, wenn man mit dir spricht, schon sehr, du bist ein Typ, der in Geschichten denkt. Ich habe nie ein Spiel gesehen, das per Golden Goal entschieden wurde. Wenn ich es mir aber vorstelle, dann denke ich daran, irgendwie wird die gesamte Dynamik mit einem Tor abgewürgt. Dieses Weiterhoffen ist nicht mehr da. Dieses, hey, schaffen wir noch ein Comeback, kämpfen bis zur allerletzten Sekunde. Und wie gesagt, ich merke, du denkst total in Geschichten. Wie gut ist es, dass das dann auch wieder abgeschafft wurde?
Es ist großartig, dass es abgeschafft wurde. Es ist gegen den Fußball, weil der Fußball schreibt die geilsten Geschichten, wenn dieses Ping-Pong entsteht, wenn dieser Wahnsinn entsteht. Mhm. Keine Ahnung, 116. Minute 2-1, 118. 2-2, 119. 3-2 und so weiter. Und dann in der Verlängerung der Nachspielzeit dann noch der Ausgleich, Elfmeterschießen. Das ist Fußball. Ja, und dieses Ausknipsen, das war nie die Nummer.
Hast du da eine Lieblingsgeschichte?
Oder Verlängerung?
Ja.
Also, da war ich aber noch nicht Reporter. Ich glaube, das gilt ja bis heute als das Spiel des Lebens, in Anführungszeichen. Die Nacht von Sevilla, das war 1982 bei der Weltmeisterschaft Deutschland-Frankreich. Da ist ja genau das passiert. Ja? Dann 1-1 nach der regulären Spielzeit. Die Franzosen 3000 Mal besser als wir. Also wirklich, also ein unglaublicher Unterschied. Ja? Unsere war ein bisschen Rumpel ne, zu der Zeit. Und Frankreich geht 3-1 in Führung. Rummenigge wechselt sich ein, macht das 3-2. Klaus Fischer mit dem Fallrückzieher 3-3. Es gibt ein Elfmeterschießen, das an Dramatik nicht zu überbieten war. Stielicke verschießt, sinkt auf die Knie. Das sind ja epische Bilder bis heute. Also wenn du dir die Bilder anguckst, es gibt Bücher darüber, es gibt einen Film darüber oder mehrere. Die Nacht von Sevilla ist, glaube ich, da war ich 14. Ist unvergessen. Und da kann ich dir, Toni Schumacher rennt Battiston um, ja, und der ist schwer verletzt, der hat Zähne verloren und so weiter. Weil der Schumacher dann später gesagt, ich zahle ihm die Jacket-Krone. Das war ja ein Krisenszenario zwischen Deutschland und Frankreich, also zwischen den Nationen. Das war wir waren ja versöhnt und der Abend hätte beinahe das Gegenteil bewirkt, ja. Also das war schon heftig, ja. Das war schon heftig. Ich mache gerade so eine Reihe mit so Bühnensachen, mit großen Stars von einst. Und wir wollen demnächst eine Veranstaltung machen zur Nacht von Sevilla mit Toni Schumacher und so und Rummenigge und so ein paar anderen, die da dabei waren, um das nochmal nachzuerzählen. Weil ich glaube, auch für euch, die das nicht gesehen haben, das war, ich würde sagen, für mich war das Spiel des Lebens.
Krass, voll schön. Ja. Du hast gemeint, in England 96 gab es so eine krasse Leichtigkeit. Wenn ich auf die WM 98 schaue, ihr merkt schon, wir tasten uns so langsam da so historisch durch, dann ist so das Erste, woran ich denke, dass es da ziemlich viel Stress mit Gewalt und mit Hooligans, das war die WM in Frankreich und so weiter, gab. Aber ich bin ja jetzt, ich meine, ich bin 99 geboren, so ich kenne jetzt halt auch einfach nur die Geschichten, wie sie aus den Medien erzählt werden und so weiter. Ich war nicht dabei. Wie viel wurde daraus gemacht und wie viel war das, als man wirklich dabei war?
Alles gut, es gab ja das schlimme Vorkommnis
mit dem Polizisten,
mit Nivelle, wo dann auch Egidius Braun war damals Präsident, ja, damit drohte, dass er die deutsche Mannschaft zurückzieht aus dem Turnier, wenn der verstirbt. Da hat es dann überlebt, das ist passiert in Lens. Da hatten wir das zweite Gruppenspiel gegen Jugoslawien.
Erzähl mal nur ganz kurz für die vielleicht nicht wissen, worum es da genau ging, was da der Fall war.
Ja, da gab es einen Hooligan-Angriff auf diesen Polizisten. Und der ist da, ich krieg's auch nicht mehr 100% zusammen, der ist da irgendwie getroffen worden und ist ins Koma gefallen. Das war ganz dramatisch. Wir haben das das Spiel war nachmittags, wir haben das gar nicht so in der Form mitbekommen. Wir sind dann wieder zurückgeflogen von Lille, also das Spiel war in Lens, der Flughafen in Lille. Wir sind dann wieder von Lille zurückgeflogen nach Nizza, weil da war unser, hat der Berti dann schön gemacht. Das war der, das war Bertis, das hat er schön gemacht. In Nizza, wir haben in Nizza unsere Pressekonferenz gehabt, habe in Chouin-le-Pin, 30 Kilometer entfernt, gewohnt, direkt am Meer. Es war, Ja, das war die teuerste Dienstreise, die ich je gemacht habe. Und das war ganz dramatisch mit dieser teuersten Dienstreise. Die war so teuer, dass da kam dann die Rechnung von diesem Reisebüro des Deutschen Fußballbundes. Die hatten damals, oder haben es heute noch, heißt ein bisschen anders. Und die haben die Rechnung geschickt. Und dann habe ich die ich da kannte, habe ich angerufen und gesagt, du, wenn ich die vorlege, dann werde ich nirgendwo mehr hingeschickt. Nie wieder. Wir müssen einen Deal machen. Dann haben wir so einen Deal gemacht. Da habe ich die Rechnung so ein bisschen, hat sie die Rechnung so ein bisschen gekürzt. Da habe ich bei allen anderen Länderspielen, die darauf folgten, hat sie dann irgendwie 250 draufgelegt und weiß der Teufel was. Und dann ist das so abgestottert worden. Ah. Und ich konnte das halbwegs erträglich da servieren. Unglaublich teuer an der Côte d'Azur, aber ein insgesamt auch sehr, sehr farbiges, positives Turnier mit eben, klar, die wenn Fanausschreitungen dazukommen, hast du keinen Spaß, brauchst du nicht. Ja? Mhm. Das ist, wenn's too much wird, wenn es zu viel Krawall gibt, wenn es zu viel Auseinandersetzungen gibt, dann ist es schwierig. Und ich glaube schon, wenn man es zeitgeschichtlich nimmt, ist das natürlich, wenn man das mal von diesem Jahr her sieht, 98 und so weiter, hat das dann mehr und mehr begonnen. In Frankreich gibt es diese Probleme seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Und ich glaube, ich will das jetzt nicht an der WM festmachen, aber rund um dieses Jahr und so weiter hat das begonnen, so zu werden. Und nicht gut, keine Frage.
Deutschland ist dann, glaube ich, im Viertelfinale gegen Kroatien
ganz schlimm, ja.
Rausgeflogen. Ja, du sprichst es schon an, ganz schlimm. Auch,
ganz schlecht.
Da war Matthäus wieder dabei.
Und, ja,
und, und Köpke war noch im Tor und so weiter, aber die galten ja da schon so ein bisschen als die alten Haudegen. Hat sich da das schon irgendwie abgezeichnet? Ah, okay, jetzt ist so ein bisschen, eine Generation geht irgendwie zu Ende und es zeichnet sich ein Generationenwechsel an, oder war das erst später?
Nee, das war vollkommen spürbar. Also ich behaupte noch heute, ich finde ja, Andi Köpke war ein großartiger Torwart, 96, unfassbar stark, hat dann aber nachgelassen. Ich behaupte noch heute, wenn wir Kahn im Tor gehabt hätten, 98, wäre dieses Spiel anders ausgegangen. Weil Köpke hat ein, zwei Weitschüsse für meine Begriffe schleifen lassen. Mhm. Die hätte ein Tor. Wir reden von einer Weltmeisterschaft. Wir reden nicht irgendwie so Lummerland oder was. Wir reden Weltmeisterschaft, ne? Viertelfinale. Also ganz große Nummer, ne? Wo nur die Besten spielen. Und wo auch nur die spielen sollen, die in absoluter Topform sind. Und ich glaube, wenn Kahn drin gestanden hätte, hätten wir das Spiel nicht in dem Ausmaß verloren. Mhm. Ja? Und der Streit mit Lothar Matthäus natürlich, der kam da zurück und dann war Ton da, der Libero spielen wollte. Und Matthäus wollte dann wieder spielen und Berti ist dann umgefallen in seiner Personalpolitik. Das war alles nicht so einfach. Vogts war damals komischerweise dann so angeschossen während des Turniers auch. Er hat diesen Erfolg, den er ja mit erzielt hat, 96 in Wembley, diesen Erfolg hat er nicht mitgenommen. Mhm. Und er hat sich dann ja ganz, das war ja dann dramatisch auch für ihn aus seiner Sicht, ist er dann nicht zurückgetreten nach dem Aus gegen Kroatien in Lyon. Hat dann noch irgendwelche Verschwörungstheorien bemüht. Das gab es dann unmittelbar nach der Weltmeisterschaft, also im September immer, erste Länderspieldekade wieder. Im September sind wir nach Malta, ne? Und da hat sich alles aufgelöst. Das war unglaublich. Da war Vogts noch Trainer. Effenberg ist zurückgekommen. Mhm. Ja? Und dann ist der Wolfgang Niersbach, damals Pressesprecher, später DFB-Präsident, der ist nicht mit angereist. Ich glaube, aus privaten Gründen irgendwie, seine Tochter war, glaube ich, eingeschult oder wie auch immer. Aber ich glaube, der wollte sich das auch nicht antun. Und dann gab es eine Pressekonferenz, die total entartete, wo quasi die Journalisten, ja, ein bisschen verarscht wurden von den Spielern, saß Effe vorne, Köpke, glaube ich noch, ich weiß es gar nicht mehr. Also da war irgendwie wie so Revolution jetzt auf einmal und dann musste Berti gehen und dann kam der alte Erich dann, kam Erich Ribbeck.
Und dann so langsam auch eben dieser Generationenwechsel, ne? So, wenn ich mir mal angucke, die bei den Turnieren, so dann Anfang der 2000er, da waren denn sie einfach alte Haudegen, die waren dann nicht mehr dabei. Dafür hatte man dann einen Miro Klose, einen Michael Ballack, einen Sebastian Kehl da langsam stehen.
2-2 dann. Ich glaube 2000 war noch nicht so richtig. Da war der versuchte Übergang, das war ja dann auch ein ganz schlimmes Turnier.
Ja.
Niederlande und ganz schlimm.
Erzähl, wie du es erlebt hast.
Ach, ganz schlimm. Das war von Anfang an, war kein Spaß von Anfang an. Erich Ribbeck war leider überfordert. Ich mochte den sehr. Mhm. Ich hatte über Jahre für Opel damals so eine Sponsorenmoderation immer gemacht bei ausgewählten Topspielen der Bundesliga. Mhm. Und da war Erich Ribbeck immer mein Gast. Und habe dann irgendwelche Händler da unterhalten mit Erich Ribbeck. Und da hast du damals immer schon gespürt, ha, der ist schon weit weg. Ne? Also der war im aktuellen Fußball einfach nicht mehr drin. Und dann haben die aber 1998 gesagt, beim DFB, nachdem Berti eben nicht mehr tragbar war, gehen musste. Gab es ja so eine legendäre Pressekonferenz mit Egidius Braun, die 2 Stunden dauerte, wo der erzählte, wen er alles angesprochen hatte, inklusive Paul Breitner und weiß der Teufel was und wie auch immer. Es wurde dann am Ende Erich Ribbeck, ich glaube auch da hat er es nie öffentlich erzählt, man muss ihn wahrscheinlich mal fragen dazu, Wolfgang Niesbach eine große Rolle gespielt, weil der dann sich wohl durchgesetzt hat mit der Idee, dass es einen Bundestrainer geben muss, der in der Öffentlichkeit irgendwie so ein bisschen positiver rüberkommt. Und dann wurden Erich Ribbeck angesprochen und Kalli Feldkamp damals. Ne? Und bei Kalli Feldkamp hat, so geht die erzählte Lehre, hat die Frau gesagt, das machst du nicht. Und Erich kannte ich ja, dann habe ich angerufen auf Teneriffa. Dann sagt er, ich habe denen gesagt, ich muss 8 Stunden Bedenkzeit haben. Aber du weißt natürlich, dass ich das mache. Dann sage ich, wann kann ich es raushauen? Ja, da habe ich das mit ihm abgesprochen, wann ich es raushauen kann und so weiter. Ja, und dann war klar, dass der das macht. Und dann haben sie ihm Uli Stielike an die Seite gestellt. Das war wie Pat und Patachon. Dann waren wir in der Türkei, erstes Auswärtsspiel. Haben wir in Bursa gespielt, in Istanbul trainiert. Und dann hat der Stielike irgendwelche Hütchen hingestellt. Und der Ribbeck hat diese Hütchen, als der Stielike sich den Rücken zudrehte sozusagen, hat der Ribbeck die Hütchen auf eine andere Position gestellt. Und dann hat sich der Ribbeck wieder weggedreht, der Stielike hat die. Das war eine Szene, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die passten also überhaupt nicht zusammen. Sind ja dann auch kurz vor der Europameisterschaft 2000 auseinandergegangen. Und dann hat man Horst Rubisch als Co-Trainer hingesetzt von Ribbeck. Aber da war eigentlich schon alles gelaufen. Da hätte man sich trauen müssen, vor dieser Europameisterschaft einen anderen Trainer zu nehmen. Hat man nicht gemacht, wie auch immer. Anyway, ist egal. War lustig.
Das war ja so ein bisschen die Stunde Null, aber 2002 waren dann eben diese Youngster auf einmal da. Und du ja auch schon ein archivierter Journalist und Kommentator. Wie hast du die da wahrgenommen?
Frischer, ja, auch später dann, Poldi, Schweini und so weiter, ganz anderer Schnack, ja, frische, neue Namen, neue Hoffnung und so weiter, du hast gemerkt, jetzt entwickelt sich eine andere Generation, das hat sich ja dann gesteigert bis zur Weltmeisterschaft 2010 und letzten Endes hat es dann auch zum Titelgewinn 2014 in Rio geführt, das ist einfach, war einfach diese Zeit, die war reif dafür, eine komplett neue Generation, ich habe am Samstag, glaube ich, in der Konferenz bei The Zone dann auch erzählt, dass ich glaube, dass mit so Leuten wie Karl und El Mala, die wir jetzt haben, das könnte, muss nicht, aber das könnte auch so eine neue Initialzündung sein für eine komplett neue Generation Nationalmannschaft, die irgendwann wirklich wieder, du kannst immer Weltmeister werden bei einem Turnier, es gibt so viele Möglichkeiten, dass du dich da hinruckelst oder so, aber wir gehen im nächsten Sommer nicht als Favorit nach Amerika. Und um wieder irgendwann als Favorit hingehen zu müssen, brauchen wir eine Runderneuerung. Wir brauchen neue People, ja, und das fängt möglicherweise gerade wieder an. Und das ist ganz schön.
Das wäre wirklich schön. Du bist 2002 dann auch in die engere Auswahl gekommen der Kommentatoren, die aus Japan und Südkorea direkt mitberichten dürfen. Also dann war quasi...
Ich war nominiert. Ich hatte schon die Flugtickets.
Und dann?
Dann kam die sogenannte Kirchkrise. Das war ja das Fernsehbeben. Ich war damals bei Premiere, also heute Sky. Und dann Leo Kirch, ein Riesenimperium hier in München mit 250 verschachtelten Firmen und alle waren in der Insolvenz. Und dann war der Traum von der Weltmeisterschaft vor Ort in Seoul und in Tokio und wo auch immer, der war ausgeträumt. Das heißt, wir haben die Spiele, ich glaube nur Marcel Reif ist dahin gefahren dann. Der ist vor Ort gewesen und der Rest hat die Spiele hier aus der Box, das war so dieser Albtraum, ne, aus der Box in München übertragen. Es gab Insolvenz, ist natürlich Wahnsinn, also auch bei dem Fernsehsender, gab keinen Kaffee mehr und so weiter, musstest du morgens irgendwie, wenn du ja angefangen hast mit der Arbeit, musst du erstmal zum Bäcker fahren, Kaffee holen und ein paar Brötchen holen, weil es gab ja kein Geld mehr, es war nichts mehr da. Ja? Mussten uns auch entscheiden, ich habe damals noch in Frankfurt gelebt, ob wir Mietwagen nehmen oder Hotel und so. Also wir mussten quasi selbst für uns sorgen in dieser Zeit. Das war bitter, war ein heftiger Rückschlag und ja, Sehr, sehr schade. War der erste große Fernsehcrash in Deutschland.
Wir hatten in der ersten Folge Patrick Obomoyela hier und falls ihr die noch nicht gehört habt, auf jeden Fall sehr empfehlenswert, schaut da gerne nochmal rein. Aber Patrick hat gesagt, dass seine Nicht-Nominierung, obwohl er eigentlich dachte, er fährt mit, bei ihm war das dann 2006 zur WM, aber trotzdem, dass das Schlimmste überhaupt in seiner Karriere war. Wie siehst du das? Weil, also du hast ja gerade schon von dieser Vorfreude erzählt, so hey, geil, ich darf da endlich mit, ich habe es vom Radio noch weiter zum Fernsehen geschafft, ich darf kommentieren, du hast ja da auch schon bei Premiere-Konferenz kommentiert und so weiter und so weiter. Und dann ist auf einmal so, nee.
Ja, das war nicht so einfach, weil ich habe ja der Radiojob war ja ein Traumjob und war ich ja total ausgefüllt. Ich habe es ja vorhin erzählt, mit dem ganzen Transferjournalismus und mit den Exklusiven und hier eine Geschichte und da eine Geschichte. Und dann bin ich zum Fernsehen und da war das alles geteilt. Ne? Da gab es welche, die versucht haben, Geschichten zu machen, die waren nicht so gut wie ich, aber egal, die haben es versucht. Und da gab es eben Leute, die kommentiert haben. Also es war viel kommoder, in Anführungszeichen. Ich musste weniger arbeiten, habe mehr Geld verdient. Das war einfach so. Bist du zum Fernsehen, auf einmal hast du mehr Geld verdient, aber hast weniger gearbeitet. Und insofern war das eh so eine komische Zeit, ne? Nicht mehr bei der deutschen Mannschaft dabei zu sein. Das habe ich sehr vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das für einen Journalisten so, ja, ich würde sagen, die schönste Nummer ist. Wenn du die Nationalmannschaft begleitest, bei einer Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, auch bei allen anderen Länderspielen und bist da nah dran, ich glaube, im Fußballjournalismus ist es das wirklich Schönste. Darunter habe ich viele Jahre gelitten, muss ich sagen. Und das hat man natürlich auch, ich weiß, mein Kamerateam oder meine Leute, mit denen ich immer trinken war bei den Turnieren und so weiter, mit denen habe ich dann gedreht für, damals war es noch DSF, also Sport 1 ja, ja. Vorgänger, ja, mhm. Am Frankfurter Flughafen, die Abfahrt, ja. Und die sind dann weggeflogen und ich bin zurückgeblieben sozusagen.
Scheiße.
Und das war schon schwer für mich, muss ich ehrlich sagen, ja. Aber ich glaube, das Schwierigste war, nicht mit der deutschen Mannschaft zu sein. Das Kommentieren, ja, klar, machst du es lieber im Stadion, aber das Schwierigste war, nicht bei der deutschen Mannschaft zu sein.
Was hast du in dieser Zeit, als du dann raus warst, gelernt? Über dich?
Ja, aber zu der Zeit warst du ja nicht raus. Da ist ja das Geld gekommen, du hast ja andere Aufgaben gehabt, dann ging die Bundesliga direkt wieder los und so weiter. So ein Turnier ist ja nur so eine Momentaufnahme. Mhm. Ja, das ist ja ganz schnell vorbei. Ja? Schlimmer letzten Endes war es, als ich bin 2006 von Premiere, von Sky, geholt worden von Arena. War der damalige neue Rechtehalter Fernsehen. Das war ein fantastisches Jahr, überragend. Für mich ein unglaublicher Move nach vorne. Ich habe nur die Topspiele gemacht, nur die Bayern gemacht. Ich habe nur Bayern Dortmund gemacht, habe den VfB Stuttgart zum Meister kommentiert 2007 in dem Jahr. Und das war ja unterfüttert auch von amerikanischen Heuschrecken. Ja, und die haben dann das Geld rausgezogen. Und dann in diesem Sommer 2007, ich erinnere mich, war ich noch in Frankfurt und es war ein Abend, da bin ich zu Genesis aufs Konzert. Phil Collins, ne, und der Rest. Dann kam diese Meldung oder dieses hat man mir mitgeteilt, es geht nicht mehr weiter. Wir haben keine Rechte mehr. Die Rechte werden zurück zu Sky sublizenziert. Und dann standen wir mit einer Abfindung versehen, aber trotzdem auf der Straße. Mhm. Die Rechteperiode dauerte noch 2 Jahre.
Shit.
Und das war schwierig. Das war eine ganz schwierige private Zeit auch damals. Und im Nachhinein, wenn man es rekapituliert, man hat dann auch private Entscheidungen getroffen, die man in einer Zeit, in der man Stärke hat und Power hat und Energie und in der es einem gut geht, nicht so getroffen hätte. Und das sind Dinge passiert, die nicht großartig waren. Und das war eine Dreckszeit, eine schlimme Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem dann dieses Warten, bis du wieder zurückkommen durftest dann. Und das war 2009 dann mit Liga Total, also dem ersten Telekom-Move in die Bundesliga, wo wir wieder volle Power-Rechte hatten und dann ging es auch wieder aufwärts. Das war heftig. Also das hat mir dann schon gefehlt, in der Zeit nicht übertragen zu dürfen. Ich habe dann ein bisschen bei Eurosport was gemacht und hier was gemacht und da was gemacht. Aber es war viel zu wenig. Es war finanziell auch viel zu wenig. Ich hatte große finanzielle Probleme, die dann über Jahre andauerten, um das wieder den Turnaround zu schaffen. Habe ich bestimmt 2009 bis bestimmt 2-3 Jahre rumgemacht, um das wieder korrigieren zu können. Ja. Mhm. Das war alles kein Spaß. Kein Spaß, definitiv nicht.
krass. Also erstmal danke für die Ehrlichkeit, weil du musst dich auch hier absolut nicht in den Podcast setzen und so ehrlich
sein. Ja, aber das gehört ja zum Leben. Das ist ja,
ja, ja,
das,
nein,
du musst es auch wissen. Das gehört auch, dass alle denken immer, dieses Business ist nur großartig und nur shiny. Ja, ist es nicht. Nee, ja. Also nee. Es gibt auch diese Momente. Und zu Sky konnte ich nicht zurück, weil ich da, als ich weggegangen bin 2006, ich habe nicht keine verbrannte Erde hinterlassen, aber ich habe ein paar klare Worte gesagt. Da ging über Jahre nichts voran, das war dann auch tatsächlich so. Und dann haben sie halt eher so ein paar Leisetreter wieder geholt und gesagt, der Forster, den bremsen wir jetzt mal aus. Und war nicht im Sinne der Qualität, aber das haben sie halt gemacht.
Du hast bis dahin aber hunderte von Bundesligaspielen schon kommentiert gehabt. Und da würde mich interessieren, weil ich meine, wir reden hier von einer Zeit, da waren Vereine wie die Hertha, Schalke, Nürnberg, Hannover, Kaiserslautern, das waren die Regulars in der ersten Bundesliga. Mich würde mal interessieren, welcher Verein aus der heutigen Sicht, die spielen ja alle gerade in der zweiten, von mir aus kannst du auch 1860 München nehmen, ist mir wurscht, die sind noch ein bisschen weiter unten. So, wen würdest du von denen am liebsten wieder in der ersten Liga sehen? Du musst dafür auch niemanden aus der ersten Liga wieder rausschmeißen, wenn du nicht willst. Aber
ich würde einige aus der ersten Liga rausschmeißen. Also wir bauen also am liebsten, ich habe ja vorhin über den Osten geredet, ich finde schon Dynamo Dresden. Mhm. Ich finde natürlich 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Nürnberg, Schalke, ja. Brauchen wir ja nicht drüber reden. Natürlich gehören genau diese Vereine, müssen in die Bundesliga. Und stell dir vor, es wäre im letzten Jahr, es gab einen Spieltag, ich weiß gar nicht, 27. oder sowas, da waren Paderborn und Elversberg in der zweiten Liga vorne. Stell dir vor, die wären aufgestiegen und eben nicht der HSV in Köln. Was hätten wir für eine Bundesliga? Es ist ja jetzt schon eine Katastrophe, wenn du mal herguckst, was wird samstags 15:30 gespielt. Da bist du ja als Kommentator, weißt ja gar nicht, ob du dir ein Spiel wünschen sollst.
So Hoffenheim, Heidenheim, also, ist doch super.
Das ist ja noch so ein Dorfduell. Meinetwegen gibt es ja noch so ein Dorf, aber es geht ja weiter. Es ist ja Wolfsburg mit dabei. Es ist Augsburg mit dabei. Es ist Mainz mit dabei. Das sind ja alles keine unglaublichen Namen.
Dann lass uns mal weiterschauen, ein bisschen in den Folgejahren. Dann 2008 hat ja diese krasse Spanien-Dominanz angefangen. Da haben sie die erste EM geholt, 2010 haben sie dann die nächste geholt, 2012 auch wieder. Und 2008 und 2010 war es, glaube ich, einmal das Finale und dann das Halbfinale, wo Deutschland rausgeflogen ist. Die waren ja wirklich, und waren es jetzt ja auch in letzter Zeit wieder von der Tendenz her, so die Unbesiegbaren. Wie unbesiegbar waren die wirklich damals?
Ich glaube, 2010 war man nah dran. Da hatte die Abstimmung, da stand der kleine Lahm gegen den großen Pujol. Ja, das war einfach Abstimmungsmüll. Da hätten wir auch gewinnen können. Wir haben 2010 so eine geile Weltmeisterschaft gespielt aus deutscher Sicht. Wir haben die Engländer weggefiedelt, die Argentinier 4-0, brutal. Ja, also da warst du nicht schlechter als Spanien. Du warst auf Augenhöhe. Du warst auch 2012 auf Augenhöhe letzten Endes. Das sind aber dann Spiele, du kannst halt auch in einem Halbfinale mal raus gegen Italien oder gegen Spanien, gegen Mannschaften, die ja sind ja auch Fußballländer. Also wir können sie ja nicht immer hinstellen und sagen, wir müssen die alle wegfetzen und so weiter. Ich finde nicht, dass die Dominanz so unfassbar war. Natürlich, geile Mannschaft, geile Generation. Ist ja oft so, und das ist ja bei uns auch so gewesen. Du musst ja sehen, wir waren 2-6 waren wir im Halbfinale, waren wir Dritter, ja? 2-8 waren wir im Endspiel in Wien. 2010 waren wir im Halbfinale. 2012 waren wir im Halbfinale. 2014 sind wir Weltmeister geworden. Ja. 2016 waren wir im Halbfinale. So was? Alles geil. Mhm. Das waren goldene Jahre, eine goldene Generation. Ja. 10, 12 Jahre eine goldene Generation. Und so hatten die Spanier eine goldene Generation, haben jetzt wieder eine sehr, sehr geile Generation. Mm. Sehr schwer zu schlagen, glaube ich, im Moment. Wirklich, da ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen. Also die sind im Moment besser als der Rest, aber wir waren zu dem Zeitpunkt nicht wirklich hinten dran. Wir machen uns immer kleiner, als wir sind.
Aber wie wichtig waren diese Misserfolge auch, damit 2014 retrospektiv überhaupt erst passieren konnte? Weil ich habe das Gefühl, so gerade um so diese, das war ja schon eine eingeschworene Truppe, so wer war dabei? Schweini, Müller, Lahm und so weiter, so die ganzen Jungs, dann auch noch die Jungen mit einem Hummels und so weiter.
Neuer
so
dazu, ne?
Neuer natürlich, klar. So.
Ja, 2014 war halt dann, da hast du ja auch scheiße gespielt teilweise gegen Algerien, war es ja kurz vorm Desaster, ja.
Aber wie wichtig waren dieser Hunger?
Das gehört ja auch dazu. Der Hunger natürlich, das hast du ja gesehen im Finale, ne? Wie Schweini mit dem Cut weiter, die haben ja alle bis zum Exzess weitergemacht, ja. Hatten ja dieses unglaubliche Spiel im Halbfinale gegen die Brasilianer, das kann ja keiner erklären, bis heute nicht erklären, diese 7-1, da gibt es ja keine Erklärung dafür, ne? Und mit diesem Erlebnis, mit diesem Adrenalin und hast dann auch noch Glück, dass Neuer nicht vom Platz fliegt, dass es keinen Elfmeter gegen uns gibt. Das sind aber alles Sachen, die gehören zusammen. Du brauchst auch das Glück bei so einem Turnier am Ende des Tages. Du brauchst eine Mannschaft, die ausgewogen daherkommt, eine Mannschaft, bei der du, das ist ja auch bei der Kaderzusammenstellung immer wichtig, bei der du Optionen hast. Ja, 2-6 hat Klinsmann Odonkor nominiert. Da haben alle gesagt, was will der mit dem Odonkor? Er hatte aber eine Idee, Jürgen Klinsmann. Bei Brasilien gab es zu dem Zeitpunkt einen Spieler, der hieß Roberto Carlos. War ein Verteidiger auf der linken Verteidigerposition, einer der größten Verteidiger, die es je gab. Ja? Der war aber schon alt, war so 34, ja. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt genau stimmt, 34, 35. Und der Klinsmann hatte die Idee, wir kommen irgendwann, spielen wir gegen die Brasilianer. Und da brauche ich diesen schnellen Odonkor. Nur deswegen hat er diesen Odonkor nominiert. Der Odonkor sollte erst spielen gegen Brasilien ab der 60. Minute, wenn der alte Roberto Carlos ins Schnaufen kommt und der Odonkor dann einmal an dem vorbeiläuft und einmal eine Flanke schlägt und irgendeiner vorne den Kopf hinhält oder den Fuß hinhält. Dann hatten wir aber schon Probleme gegen die Polen. Da gab es auch einen langsamen Linksverteidiger. Und dann brachte er in Dortmund gegen die Polen schon Odonkor. Der lief auf seiner Bahn durch, flankte in die Mitte. Neuville stand da, wir haben 1-0 gewonnen. So ist das. Das sind Optionen, die du dir als Trainer schaffen musst. Du musst überlegen bei so einem Turnier, was kann passieren? Ja? Und deswegen habe ich dann kein Verständnis für Nominierungen wie dann 2018, 2022, wo wir uns einfach selber auch geschlagen haben. Wir hatten keinen Kopfballspieler gegen kleine Japaner zum Beispiel. Und wir hatten da, ich glaube 2022 waren ja sogar 26 Spieler erlaubt im Kader. Dann hättest du dir irgendeinen, und wenn es einer aus der zweiten Liga gewesen wäre, dahingestellt, der eben diese Move machen kann. Optionen bei einem Turnier, das Maß aller Dinge.
Wer wären die Spieler gewesen, die du noch vermisst hättest da? Also jetzt, du hast jetzt gerade 2018, 2020, 2022 angeschnitten.
Also 2022 war für mich klar, dass du einen großen Spieler brauchst. Wir hatten überhaupt keinen großen Kopfballspieler oder sowas. Ja. Da gab es Philipp Hofmann, VfL Bochum und so weiter, der damals relativ gut netzte. Gab es 2-3 andere. Ich erwarte von einem Trainer, das war auch immer die Schwäche von Berti Vogt, das wurde dann später besser mit Leuten wie Klinsmann und auch Joachim Löw. Ich erwarte von Trainern, dass sie auch in Optionen denken. Und das ist dann auch schon wieder abhanden gekommen. Da war Flick nicht so besonders stark, was das anging. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Du musst dir überlegen, was kann passieren, wenn wir gegen die spielen, gegen die spielen, gegen die spielen. Und du hast ja 23 Spieler. Und du brauchst nicht den vierten Sechser oder den fünften Linksverteidiger. Brauchst du nicht. Du brauchst vorne Leute.
Und hatten wir diese Option 2014 oder war das Glück, von dem du gesprochen hast?
Ich glaube, dass wir sie hatten. Ich glaube, dass wir sie hatten, dass der Kader war durchkomponiert. Da hat alles gepasst, ja. Wir hatten die Option, dass wir einen Mats Hummels hatten als Kopfballspieler, den du in den letzten 10 Minuten nach vorne ziehen kannst. Das haben wir gemacht gegen die Franzosen, hat er das Tor gemacht. Ja, das sind alles diese Dinge, die du brauchst, die du überlegen musst. Ja, es muss nicht immer ein Stürmer sein. Es kann ja auch ein riesen Verteidiger sein, von dem du sagst, den kann ich in den letzten 10 Minuten gegen kleine Japaner nach vorne stellen, wenn ich zurückliege. Kann ja mal passieren, dass du gegen die kleinen Japaner zurückliegst. Also brauchst du aber einen, der auch mal ein Kopfballtor machen kann. Oder der zwei kleine Japaner auf sich zieht und ein anderer kann dann entsprechend reagieren. Das sind alles so einfache Lehren. Ich glaube, der Fußball ist manchmal so einfach.
Du hast das 7-1 angesprochen und das ist ja wirklich so ein Ding, genauso natürlich wie hier das ikonische Götze-Tor im Finale, wo jeder weiß, wo er mit wem geguckt hat, welche Chips-Sorte es gab. So wie, nimm uns mal aus deiner Perspektive mit, wie hast du das Ganze erlebt?
Ich war zu der Zeit verpflichtet, das habe ich dann später mal gemacht, da hat mir der Kollege Jörg Dahlmann hat mir das immer gelegt, der war der Erste, der das gemacht hat. Es gibt viele Kommentatoren, die im Sommer während einer Weltmeisterschaft, Europameisterschaft auf touristischen Pfaden unterwegs sind. Und für Robinson oder Aldiana oder auch für Mein Schiff oder AIDA arbeiten. Und ich habe das tatsächlich in der Türkei erlebt, im Robinson Nobilis. Da habe ich habe die ersten Spiele noch zusammengefasst. Da hatten wir eine Co-Produktion gemeinsam mit von Sport1, mit Bild.de und haben damals Cliprechte gehabt von der Weltmeisterschaft und ich habe dann da so ein Mix gemacht. Ich habe quasi die Vorrunde, habe ich diese Clips produziert, habe mein Geld verdient und habe dann den zweiten Part bei der Weltmeisterschaft als Moderator für die Badegäste im Robinson Nobilis in der Türkei verbracht. Und deswegen weiß ich, saß ich da im Pool und musste natürlich davor immer so einen Expertentipp abgeben und habe mir immer gesagt, die Brasilianer sind gut, die sind gut, die sind gut. Und da haben die wahrscheinlich gedacht, der Forster, der hat uns auch nur Schwachsinn erzählt, ja, weil das hat ja dann eine dermaßen unglaubliche Wendung genommen. Tolles Spiel, unvergessen, klar.
Wie handelt man es? Weil ich meine, du hast so viele Spiele kommentiert und ich habe manchmal echt das Gefühl, und das einfach nur, weil ich es an mir selber sehe, man ist manchmal so ungnädig mit den Kommentatoren. Ein falsches Wort und man zerreißt sie in seinem Kopf. Und ich finde, also auch gerade wir Deutschen sind da nicht das einfachste Publikum. Wie darf man überhaupt da Fehler machen?
Natürlich darfst du Fehler machen. Ich hab eine großartige Crowd an Leuten, die mich supporten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich YouTube-Fetzen sehe oder was auch immer und die Kommentare darunter, da ist so viel mehr positiver Hype. Ja. Ganz viele Junge, was total geil ist. Ganz viele. Ja,
die machen nicht immer nach, das finde ich
mega,
auch sehr witzig.
Mega, das ist das Allergrößte. Aber ist ja geil. Ja? Und deswegen, ich finde, dass das, was ich mache, wenn das so ankommt und wenn die Leute so froh sind drüber und so fröhlich sind damit. Klar gibt es irgendwelche, die sagen, der
hat man immer.
Was weiß ich, schießt den ab oder wer ist das, was will der und so weiter. Die wird man immer haben, aber das ist okay. Manchen schreibe ich dann auch zurück, die sind auch ganz brav und lieb dann wieder zu mir. Ja. Im nächsten Moment hypen die mich dann. Ich finde es toll, dass der Großteil der Leute positiv erregt ist, wenn diese Leute mit der Person Oliver Forster in Verbindung gebracht werden.
Ganz ehrlich, ich bin viel auf Social Media unterwegs und ich kenne kaum jemanden, der so oft nachgemacht wird, aber total positiv.
Das ist doch geil.
Wie du.
Ja, aber das ist doch genau das, was du willst. Du bist doch Kommentator. Du bist doch Kommentator geworden, um anders zu sein als andere. Und nicht, um irgendwie Taktikprofessor in einer monotonen Art und Weise daherzubeten. Nein, es ist Leidenschaft, es ist Fußball, es ist Unterhaltung. Es ist wie Samstagabend das Licht anknipsen und wetten, das kommt. Thomas Gottschalk raus, ne? Ja, mit irgendwelchen violetten Schleifchen um einen Anzug und so weiter. Das ist der Auftritt und ich habe Spaß daran. Es ist eine große, große Freude.
Das merkt man sehr. Du hättest aber trotzdem, 2013 war es, glaube ich, fast so eine neue Sidequest begonnen. Ich habe noch, glaube ich, die Pressemitteilung. Oh, da werden die Augen groß. Da habe ich die Pressemitteilung sogar noch gefunden. Da hieß es: Herzlich willkommen, Oliver Forster, neuer Medienchef bei Eintracht Frankfurt. Ja. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt 24 Stunden waren. Da warst du es auf einmal nicht mehr.
Ja, ja, Heribert Bruchhagen wollte mich unbedingt. Der war damals ja der große Macher. Mhm. Und dann sind da Dinge passiert, von denen ich nicht bis heute nicht zu 100% weiß. Okay. Ob sie sich tatsächlich so abgespielt haben. Dann wurde vorgeschoben, dass mich der damalige Trainer Armin Fee, der mir immer um den Hals gefallen ist, wenn ich ihn gesehen habe, dass der sozusagen dem Transfer einen Riegel vorgeschoben hat. Mhm. Weil ich den angeblich mal bei einem Hallenturnier negativ bedacht haben soll mit irgendwelchen Kommentaren, die ich von mir gegeben habe. Meiner Meinung nach habe ich das, ich wusste davon nie was, dass ich das jemals gemacht habe. Die Geschichte ging dann auch in die Richtung, dass ich natürlich geforscht habe. Gab es irgendwann mal irgendwas, was ich gegen den gesagt habe? Und dann hat sich der Kollege Markus Höhner auch von 1 gemeldet und hat gesagt, Olli, ich war das, das war's. Ja? Also, und dann war aber dieser Karren so dermaßen im Dreck und dann habe ich mich mit Eintracht Frankfurt ganz schnell geeinigt auf eine Auflösung des Vertrages und die mussten schön blechen und ich habe weitergemacht.
Komm, sag mal, wie viel?
Das sind nur
wir zwei jetzt.
Ach, ja, wir sind, die mussten schön blechen. Ja, das ist ja ein unglaublicher Skandal. Ja. Das ist ja Rufmord, was die gemacht haben mit mir. Ja, letzten Endes. Aber ein Riesenspaß für mich. Ich habe das als Riesenspaß abgehakt, ja, okay, und habe dann direkt, und da bin ich den Leuten auch noch dankbar, direkt hier weitergemacht. Ja, das war dann, möchte ich auch sagen, war Olaf Schröder, der früher CEO hier von Sport1 auch war, damals war er nur Redaktionsleiter, der war der Erste, der angerufen hat und gesagt, und du machst hier bei mir weiter. Und wir warten, bis die Tür wieder irgendwo aufgeht, bis irgendjemand geht und so weiter. Machst erstmal, irgendwie habe ich kleinere Sachen gemacht, Italien und so weiter. Und dann bin ich eingestiegen wieder in die Bundesliga-Produktion. Das hat aber keine 2-3 Monate gedauert. Dann war ich wieder voll drin. Mit Riesenspaß und du brauchst auch solche Leute. Ne? Ich hab Leute gehabt in meiner Karriere mit Ali Schmidt-Fleckenstein, der leider schon verstorben ist bei Arena, der ein großartiger Typ war, der mich immer gefeatured hat. Ja? Mhm. Dann später diese Begebenheit, die auch einfach toll war, ne? Also einfach okay war. Und es gab immer wieder Leute, die mir den Weg geebnet haben und die mich supportet haben.
Richtig schön. Hast du dir danach mal überlegt, nochmal in die Pressearbeit zu gehen oder hast du dir dann gedacht, okay,
ach, das
Kapitel
immer so eine
ist geschlossen?
Geschichte, war immer so eine Geschichte, war auch immer beim DFB mal im Gespräch und so weiter, weil ich da eine Nähe habe, einfach über die gesamte Vergangenheit und so. Aber ich glaube, ich bin da gut aufgehoben in dem Bereich, den ich mache. Ich mache ja auch viele Sachen nebenher, organisiere viele geile Geschichten, sind auch einige Sachen da gerade in der Planung, die richtig, richtig schön werden, richtig groß werden. Also wird einige sehr positive Meldungen geben in den nächsten Wochen und okay. insofern ist das alles fein. I'm happy, total.
Gut, also, guter total. Teaser. Ja, ja. Guter Teaser. Ey, du bist 2016 hat sich ja wirklich nochmal so ein ganz, echt ein krasses Engagement dann nochmal für dich auch ergeben. Du bist seitdem Stadionsprecher der deutschen Nationalmannschaft. Finde ich total crazy. Frag mich aber auch, wie man sich das vorstellen kann, weil wenn ich jetzt an meine Stadionbesuche denke, da sieht man immer irgendwie, egal bei welchem Verein, du siehst den Stadionsprecher so ein bisschen an der Seitenlinie mit den Spielern rumblödeln und du siehst, da ist eine Beziehung da. Aber die sehen sich halt auch auf der Geschäftsstelle mal, die sehen sich alle zwei Wochen im Stadion während der Saison. Das hast du ja als DFB.
Gibt's bei uns
DFB
nicht. Gibt's
sch- das gibt's ja auch, nicht.
Gibt's bei uns
nicht. Gibt's da irgendeine Beziehung?
Also wir sind vier
oder?
Stadionsprecher deutscher Nationalmannschaft. Mhm. Wir machen das immer so paarweise sozusagen. Zwei beim ersten Spiel, nächsten zwei beim nächsten Spiel und so weiter. Wir wechseln also quasi immer hin und her und haben da große Freude, haben da auch Kontakt zu dem einen oder anderen und man kennt sich dann irgendwie vom Winken her und so weiter oder kennt sich ja über andere Begegnungen. Mhm. Aber es ist ganz sicher nicht so wie bei einem Verein, wo man diese ganz, ganz große und ständige Nähe hat. Das ist nicht der Fall. Das ist ein nettes, ich würde das nicht als berufliches Zubrot, so ein bisschen so eine Hobby-Nummer. Es ist nett, ne? Du machst da ein bisschen Stimmung, machst die Aufstellung mit den Leuten, freuen sich, ja, und ich habe da Freude dran, aber es ist jetzt keine unfassbare Herausforderung, das zu machen. Aber ich habe da Freude dran.
Wie kam es denn dazu? Hat sich dann hier Oliver Bierhoff angerufen und hat gesagt, nee, Olli, mach's.
Das war Michael Kirchner vom Deutschen Fußballbund, der dort im Prinzip die Eventabteilung leitet. Und ja, der rief mich an, der wollte mich schon ein paar Jahre davor, aber dann mussten erst andere ausscheiden. Mhm. Und dann ist es dazu gekommen und seitdem mache ich das und hab da Freude dran und gut ist. Ja.
Nimm uns mal mit, weil ganz oft wird ja nach den Spielen, jetzt auch in der Quali und so wieder, werden die deutschen Fans gerade in den Stadien so ein bisschen kritisiert, als, ja, da ist nicht genügend Herzblut da, also das sage jetzt nicht ich, sondern viele behaupten das, dass da nicht so dieser Support, den wir gerade jetzt vor so einem großen Turnier in den USA unbedingt bräuchten, dass der nicht wirklich da ist. Wie nimmst du das wahr? Weil du bist ja immer vor Ort dann auch.
Ich glaube, dass der Support schon immer kommt in Richtung von einem großen Turnier und so weiter. Ich lade alle ein immer. Ich sage immer, Freunde, kommt da hin. Also jeder Ultra ist herzlich willkommen in diesem Stadion. Klar könnten wir noch ein bisschen mehr Gesänge und so weiter brauchen. Ist aber, glaube ich, auch schwierig, weil diese Gruppe nicht so homogen ist. Ist ja klar. Ist ja nicht wie bei einem Verein. Weißt du, die sehen sich alle, also mindestens alle 10, 14 Tage in ihrem Blog und so weiter. Man kennt sich und das ist bei einer Nationalmannschaft in dem Ausmaß einfach nicht vorhanden. Klar kannst du da immer stimmungsmäßig noch ein bisschen hochdrehen. Ich lade alle ein, kommt hin, freut euch. Es ist doch eigentlich geil, unser Land zu unterstützen. Ne? Auch wenn die manchmal daher rumpeln, ja, das ist ja wirklich nicht gut, was die da in letzter Zeit spielen. Aber vielleicht wird es ja wieder. Ich denke, immer die Hoffnung stirbt zuletzt.
Wie würdest du die deutsche Nationalmannschaft, wie sie jetzt gerade spielt, sehen? Also angenommen, sie qualifizieren sich und davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Wie siehst du sie auf ihrem Weg Richtung USA?
Oh, es kommt, Musiala kommt ja wieder dazu, wenn Gnabry die Form hält, wenn Woltemade ein bisschen was reißt, wenn wir im Tor, ich plädiere ja dafür, dass wir Manuel Neuer zurückholen müssen, unbedingt, weil ich finde, du brauchst im Tor halt so eine absolute Top-Figur. Mhm. Ich gönne es natürlich auch nicht falsch verstehen, dem Olli Baumann, wenn es so sein sollte, gönne ich es ihm, es ist ein wirklich guter Torwart, aber ich weiß halt nicht, ob so ein Welttorwart ist. Ne? Mhm. Und der Manuel ist halt ein Welttorwart. Ne? Bei Ter Stegen müssen wir abwarten, wissen wir alle nicht, wohin wechselt er, ne? Bei Barca wird er nicht spielen, wohin wechselt er, hat er dann wieder Spielpraxis, ist er irgendwo die Nummer 1 in der Rückrunde, kann er seine Leistungen bringen, hatte nie die Ausstrahlung eines Manuel Neuer, nie.
Ja, aber das haben ja auch die allerwenigsten, also das ist ja wirklich, da nochmal jemanden, einen solchen Jahrtausend-Torhüter dann einfach sich nochmal quasi irgendwie zusammen zu schustern, wie so bei Frankenstein, das ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig.
Ja, deswegen, warum sollen wir Neuer nicht mitnehmen? Der hat nichts an seiner Klasse verloren.
Ja. Lass uns noch einen kurzen Schlenker machen, weil ich dich so im Ohr habe davon noch, nämlich das HSV-Ulm-Spiel. Jetzt beim Aufstieg, nach 7 Jahren, ist der Dino wieder zurück in der ersten Liga. Ich habe es mit meiner Frau auf der Couch gesehen und die interessiert sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig für Fußball und dachte aber einfach so, bei diesem Sprüchefeuerwerk, das du abgefeuert hast, so ich weiß nicht, wer das ist, aber der ist lustig. Irgendwie, ich mag den und du hast selbst sie als überhaupt kein Fußballfan total mitgenommen. Und deswegen, ich würde einfach wahnsinnig gerne nochmal deine Sicht von diesem Abend sehen und was da passiert ist.
Es war ein schöner Abend, es war ein toller Abend, es waren aber viele schöne Abende in dieser rechten Periode und ich glaube, wir haben mit Sport 1 haben wir dieses Spiel zum Fest gemacht und ich bedauere es sehr, dass Sport 1 diese Rechte nicht mehr hat. Die Konkurrenz, die das macht, hat einen anderen Zugang und hat eine andere Ausprägung, weil RTL eben auch Nationalmannschaftsrechte und so weiter hat. Für uns war es das Königsrecht. Und so haben wir es behandelt. Es war ein Königsrecht und ich bin da immer reingegangen mit diesem, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Gottschalk-Feeling, ne? Also Thomas Gottschalk-Feeling, zu sagen, wir sind Samstagabend, wir unterhalten euch, wir machen euch einen großartigen Abend. Und das ist sehr, sehr oft gelungen. Und wir haben dieser zweiten Liga gut getan und wir haben den Menschen gut getan und das Feedback war überwältigend. Es war auch überwältigend dann am Ende von Kollegen wie von der Sportbild, wo es 5 Bälle gab, also 5 Sterne sozusagen für diese Übertragung. Und dieser Abend in Hamburg war die Krönung und letzten Endes auch der Lohn für viel, viel Arbeit, weil es einfach ein herausragendes Ding war, diesen Dino zurückzubringen in die Bundesliga. Und die Sprüche kommen da von ganz alleine. Die kommen, die fühlst du und die haust du raus. Ja, ich schreibe nichts vorher auf. Null. Die kommen aus mir. Ich bin ein bisschen irre. Ein bisschen gaga.
Aber im besten Sinne.
Aber es war ein großartiger Abend. Es war in Summe ein sensationelles Wochenende. Ein großartiger Abend. Und ja, vielen Dank immer an die Leute, die mir das ermöglicht haben. Und vielen Dank auch an die vielen, vielen Zuschauer. Wir hatten unglaubliche Rekordzahlen. Und wir hätten es gerne behalten, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, es wäre auch ein guter Move gewesen, wenn wir es behalten hätten. Ja. Für alle, für die Zuschauer und für die Vereine. Aber es kommen Dinge auch wieder.
Ich glaube, also einerseits, dieses Karussell dreht sich ja immer weiter und wir zwei stecken da überhaupt nicht tief genug drin, wenn es darum geht. Weil wir es jetzt schon, wir sind jetzt sehr, also einerseits sehr, sehr fußballromantisch schon in dieser ganzen Folge unterwegs gewesen, aber natürlich auch mit sehr viel Bezug auf die Medien auch. Wie machst du das? Weil ich glaube, viele können sich das gar nicht so vorstellen. Du bist ja selbstständig, du bist freiberuflich unterwegs, bist bei Magenta, bei The Zone, bei Sport 1. Wie sieht denn dein Leben aus? Was ist denn so der Business-Teil? Weil ich glaube, viele romantisieren das immer wahnsinnig und denken sich, ja, der ist halt überall unterwegs und kann sich geil Fußballspiele anschauen und so weiter. Aber ich meine, das ist auch gerade in der Selbstständigkeit, stelle ich mir das auch teilweise relativ kompliziert vor alles.
Man muss es koordinieren. Du musst es koordinieren, du musst mit deinen Partnern quasi offen umgehen, du musst gucken, für wen arbeitest du samstags oder machst du es nur alle 14 Tage für den einen und für den anderen dann an den anderen Wochenenden. Du musst mit allen offen umgehen, du musst gucken, dass du genügend Partner hast, in Anführungszeichen. Ne? Also monogam ist gar nicht, ne? Also im Fernsehbusiness muss viel gehen, links wie rechts. Und ja, und so läuft das. Und so guckst du, dass du das koordinierst, dass du es hinbekommst. Ich mache noch sehr viele Events für große Firmen, für große Unternehmen. Unternehmen wie Continental arbeite ich seit 2007, machen wir fantastische Sachen, DFB-Pokalfinale und so weiter und so fort. Also auch über viele, viele Jahre. Das ist ja auch das Geile, wenn du merkst, dass du ankommst bei den Leuten, dass die sich freuen, wenn du für sie arbeitest und das über so viele Jahre machen, ja, dann ist es ja auch cool und es macht Riesenspaß. Und wie gesagt, sind einige sehr heiße Geschichten in der Planung und freue mich sehr drauf, was kommt.
Wenn du jetzt einen jungen Menschen vor dir sitzen hättest, der sagt, kommentieren, das ist es, das will ich machen, das ist mein Traum. Was würdest du dem offen mitgeben?
Den Weg gehen, den einige im Moment gehen, die sich in irgendwelche Boxen oder Studios setzen und den Fußball verklären und keine kritische Distanz haben. Ich würde sagen, nach wie vor über Zeitung, Radio, wie auch immer, geht raus und spielt Fußball, hat der Kaiser gesagt immer. Ja, geht raus und riecht den Rasen und realisiert diese Vereine, diese Strukturen, diese Blinden, die da auch rumrennen. diese Leute, die nichts können, die auch verschwinden. Du hast 60 München vorhin erwähnt. Wie viele sind da gekommen und gegangen? Ja. Diese Selbstdarsteller im Fußball. Ja? Das ist etwas, was man erlernen muss. Ja? Du musst das selber spüren. Du musst merken, da sind nicht nur Koryphäen zugange. Mhm. Da sind ganz viele Leute, die nichts drauf haben, Schaumschläger. Ja? Und das zu spüren, das gibt dir ja auch irgendwann das Gefühl, dass du diesen Fußball beurteilen kannst. Und wie gesagt, dieses Verklärte, dann auch nach England gucken und alles verklärt berichten und so weiter, das ist komplett falsch. Ja? Du musst diesen Fußball kennenlernen. Und den lernst du nur kennen, wenn du rausgehst, wenn du bei den Vereinen bist, wenn du bei der Nationalmannschaft bist, bei den Verbänden bist. Wenn du merkst, wer was kann, wer cool ist und wer es nicht kann.
Als du rausgegangen bist in diesen 35 plus Jahren, die du das jetzt machst, wer war da die beeindruckendste Persönlichkeit, die du auf oder neben dem Rasen kennengelernt hast?
Ja, ganz sicher Franz Beckenbauer. Ganz sicher Franz Beckenbauer. In der ganzen Art und Weise, wie er gewirkt hat. Ja, das ist ein unglaublich netter Mensch gewesen. Ja. Ich habe viele, viele Sachen mit ihm erlebt. Ja. Wenn wir über 96 gesprochen haben, habe ich... Ich hatte damals Rechte, im Stadion die Spiele zu kommentieren, hatte aber keine Rechte, in der Mixzone Interviews zu führen. Also bin ich mit meinem Auto Linksverkehr wieder zurückgefahren, na, in Manchester, ins Hotel, und um schon, keine Ahnung, das eine oder andere zu produzieren, hatte aber keine O-Töne von den Spielern. Und dann lief im selben Moment, wie ich da einlief, lief der Kaiser an mit seiner damaligen Frau.
Reporterglück.
Reporter, und er kannte mich, und habe ich gesagt, können wir was machen? Und er so, ich glaube, für den Kasperl-Sender. Ja. alle Privatsender waren immer Kasperl-Sender für den Kaiser. Und dann hat er sich dahin gehockt und hat mit mir nach allen Vorrundenspielen und im Viertelfinale im Prinzip das erzählt, was er der Bild-Zeitung, da war er exklusiv verpflichtet, zwei Tage später in der Kolumne gehabt hat. Ich war der große Star bei FFH, weil ich gesagt habe, der Forster mit dem Kaiser, jedes Mal, geht ja nicht mehr, es geht ja, nicht mehr. Ja. So war er, er war unglaublich, und er hat da dann ja auch diese Weltmeisterschaft 2006 zu uns geholt, und ich erinnere mich, war ich in Zürich bei der Vergabe, und das war 2000, im Juli 2000, und am Tag davor konnten sich die ganzen Länder, also Südafrika war damals mit Kandidat, die Engländer waren Kandidat, konnten sich da präsentieren, und alle hatten, ich glaube, 35 Minuten, die sie da reden durften. Wir haben 75 Minuten geredet. Vorne der Franz, hinten stand Gerhard Schröder, Boris Becker und Claudia Schiffer. Die haben gar nichts gemacht. Die haben immer nur so eine Staffage irgendwie ab und zu mal mit dem Körper gewippt und mal genickt und wie auch immer ein bisschen gelächelt. Und Beckenbauer erzählte, ich glaube, gut 15 Minuten über eine Person, die hieß Charlie Dempsey. Charles Dempsey, also er nannte ihn Charlie. Und welche Bedeutung Charlie Dempsey erlangte, haben wir dann am nächsten Morgen gespürt. Um 12 Uhr war die Abstimmung in Zürich über die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006. Und Charlie Dempsey hatte den Auftrag von Ozeanien, also Australien, Neuseeland, Fidschi, weiß gar nicht, was noch dazugehört, den klaren Auftrag von Premierministern, von den ganzen Parteien, Politikern für Südafrika zu stimmen. Und Charlie Dempsey ist um 10.30 Uhr aus Zürich abgereist und nach Hause geflogen und hat nicht abgestimmt. Und deswegen haben wir mit einer Stimme Mehrheit
krass
die Weltmeisterschaft bekommen. Ja. Charlie Dempsey wurde jahrelang von Franz Beckenbauer mit allem, was er hat, bearbeitet. Und da ging es nicht, zumindest nicht vordergründig, um irgendwelche Gelder. Er hat bestimmt, weiß ich nicht, aber er hat bestimmt auch ein bisschen was, der hat bestimmt auch was für sein, wenn er Ozeanien gegründet hat, hat er bestimmt auch was für seinen Verband bekommen. Aber der Franz ist da mehrfach hingefahren, und das war eine emotionale Verbindung, die Beckenbauer mit diesem Typen geschaffen hat, die diesen Typen veranlasst hat, gegen den Auftrag seiner Regierungen aus Zürich abzureisen. Und das war die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006. Und ich habe diesen O-Ton im Radio immer wieder gespielt. Der Charlie hat Ozeanien gegründet. Ist ja eine Sensation gewesen. Und so haben wir die WM 2006 bekommen. Deswegen, Franz Beckenbauer, wenn du gefragt hast, ich würde sagen, ist die Figur Nummer eins, ja.
Olli, mit Blick auf die Uhr, du hast heute Abend noch ein DFB-Pokalspiel zu kommentieren. Ich entlasse dich gleich. Eine Frage habe ich aber noch. Es ist immer die letzte Frage hier bei uns im Deep Dive. Stell dir mal vor, Aliens landen auf der Welt. Und die haben keine Ahnung, was Sport ist. Die sehen da irgendwie 11 bunte, 11 rote, 11 gegen 11 blaue machen irgendwas. Die schwitzen, die ackern sich einen ab. Du bist da auch dabei und kommentierst das Ganze. Und sie kommen zu dir und denken, der scheint sich offenbar auszukennen. Und frage ich, Olli, warum das Ganze? Was sagst du ihnen?
Warum das Ganze? Weil das Spiel immer 90 Minuten dauert. Ja?
Und der Ball rund ist.
Und der Ball rund ist. Und weil dieser Fußball eine Kraft hat, eine verbindende Kraft. Der Fußball kann Welten einreißen. Und das ist ja, der Fußball kann Menschen zusammenführen. Und deswegen können wir ja eigentlich nur hoffen, dass wir uns alle besinnen, dass irgendwann Russland und die Ukraine wieder gegeneinander Fußball spielen können, beispielsweise. Und dass Palästina gegen Israel spielt, bei einer Weltmeisterschaft im Idealfall, dass die gegeneinander spielen und dass die Fans auf der einen und auf der anderen Seite ihre Länder anfeuern, aber dass sie sich am Ende die Hände schütteln und miteinander. Und der Fußball hat so oft schon, das haben mir ganz alte Kollegen, die längst nicht mehr am Leben sind, erzählt, auch diese Versöhnung zum Beispiel zwischen Deutschland und Russland nach dem Zweiten Weltkrieg, die ist eigentlich über Fußball-Länderspiele, über Verbindungen entstanden. Und deswegen glaube ich, dass der Fußball eine Kraft hat, ganz vieles zu bereinigen. Und das ist die Kraft, die der Fußball überhaupt hat. Und deswegen, du wirst den nicht kaputt kriegen. Das wird für immer das Spiel sein.
Olli, vielen, vielen Dank dir.
Sehr gern.
Vielen Dank dir für deine ganzen Insights, für die ganzen geilen Stories. Ich hoffe, das kam jetzt nicht zu sehr wie Opa erzählt vom Krieg quasi rüber, aber so, das ist einfach, ich finde es so geil, weil du hast diese Dinge halt erlebt. Ich kenne es nur aus Dokus. Viele, die sich diesen Podcast anhören, kennen es nur aus Dokus. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese unglaubliche Energy, die du hier reingebracht hast. Ich glaube, auf mich hat sie sich auf jeden Fall übertragen. Ich glaube, auf viele von euch zu Hause oder im Auto, wo ihr auch immer ihr das gerade hört, auch. Tausend Dank dir. Tausend Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank euch für das geile Feedback zu unserem Podcast. Lasst gerne weiter gute Bewertungen da. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet, wen ihr euch auch noch in den nächsten Folgen wünscht. Und dann sehen wir uns nächsten Dienstag wieder zu einer neuen Folge Deep Dive. Haut rein, ciao.